ab 1942 wurde das Lager dann schon so überfüllt, dass dann die Frauenabteilung in Auschwitz gegründet wurde, die auch mit Häftlingen aus Ravensbrück zunächst gegründet wurde. Es wurde dann noch ein Frauenlager oder eine Abteilung im Lager Majdanek gegründet. Und auch andere Konzentrationslager hatten entweder Außenlager, in denen Frauen waren, oder Teilbereiche, in denen Frauen inhaftiert waren. Aber im Deutschen Reich war es dieses Konzentrationslager, in das die Frauen kamen. In der Tat sind dann ab 1942, 43 vermehrt Außenlager gegründet worden, in die die Frauen auch kamen.
Wir befinden uns bei der Veröffentlichung dieser Folge von Geschichte Europas in einer Phase, in der sich die Befreiung der Konzentrationslager zunächst im deutsch besetzten Europa und nun auch in Deutschland selbst zum 80. Mal jährt. Und dazu gehört auch das zunächst für die Inhaftierung von Frauen errichtete Konzentrationslager Ravensbrück, das am 30. April 1945 von der Roten Armee erreicht wurde. Die Leiterin der Gedenkstätte Ravensbrück, Dr. Andrea Genest, schildert uns in diesem Gespräch Geschichte, Lageralltag, Wandel, Verbrechen und Befreiung des Konzentrationslagers und geht zum Schluss auch auf die Herausforderungen der Gedenkstättenarbeit ein, die sich im zunehmenden Rechtsruck der Gesellschaft ergeben. In den Shownotes findet ihr Wege, mir Feedback und Kommentare zuzusenden. Dort gibt es auch eine stets aktuell gehaltene Liste inhaltlich verknüpfter Folgen, etwa zum nahegelegenen KZ Sachsenhausen oder zum Umgang der Sowjetunion mit aus Kriegsgefangenschaft befreiten Rotarmistinnen. Wer meine Arbeit am Podcast unterstützen will, kann dies mit einer Spende auf PayPal oder Ko-fi tun oder ein Abo auf Steady abschließen und mich so monatlich unterstützen. Und hier begrüße ich Christoph als mein aktuell 19. Mitglied. Frau Dr. Genest ist hier zum ersten Mal zu Gast und schildert, wie sie zur Beschäftigung mit und in Ravensbrück kam, bevor wir die Geschichte beim Bau des KZs beginnen lassen. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse mit dieser Aufnahme aus dem April 2025.
Mein Name ist Andrea Genest, ich bin Politikwissenschaftlerin und habe ziemlich früh angefangen, mich mit dem Nationalsozialismus zu beschäftigen in Berlin, wo ich aufgewachsen bin, und war dann mit Aktion Sühnezeichen Friedensdienste Freiwillige in der Jugendbegegnungsstätte Auschwitz Anfang der 90er Jahre. Und seitdem haben mich die Themen Nationalsozialismus, Verfolgung, Konzentrationslager eigentlich auch nicht mehr losgelassen, auch wenn ich mich sehr viel mit polnischer Zeitgeschichte beschäftigt habe. Ich habe an verschiedenen Gedenkstätten gearbeitet, an der Gedenkstätte Deutscher Widerstand, Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit und eben auch 2010 an der Gedenkstätte Ravensbrück, wo ich an der Hauptausstellung mitgearbeitet habe. Und so kam es, dass ich dann auch 2020 Leiterin der Gedenkstätte Ravensbrück wurde.
Können Sie für die, die es nicht wissen, Ravensbrück verorten? Also wo liegt es und wann wurde dieses Konzentrationslager errichtet?
Das Konzentrationslager Ravensbrück war das zentrale Frauenkonzentrationslager im Deutschen Reich und es liegt etwa 80 Kilometer nördlich von Berlin an der B96, die hoch nach Rügen fährt, an der Stadt Fürstenberg. Ravensbrück war ein Ort, ein Dorf neben Fürstenberg, ist heute ein Ortsteil von Fürstenberg. Und es liegt zwischen dem See, dem Schwedsee und dem Wald. Es hatte einfach für den Ort eine gute Infrastruktur mit dieser wichtigen Reichsstraße, die dorthin geführt hat, aber auch mit dem Bahnhof in Fürstenberg, sodass die Häftlinge dorthin gebracht werden konnten, aber auch Logistik gut funktioniert hat. Gleichzeitig war es aber auch ganz gut abgeschottet zur Stadt hin, die auf der anderen Seite des Sees war, und durch den Wald auch gut abgeschirmt. Und gleichzeitig gab es genug Fläche, um es tendenziell auszubauen. Das war am Anfang noch nicht so geplant, aber später dann schon. Es wurde im Mai 1939 eröffnet, also für ein Konzentrationslager relativ spät, für ein Stammlager. Der Grund war, dass die Lichtenburg bei Pretin zu dem Zeitpunkt schon zu klein wurde für die weiblichen Häftlinge, die dort inhaftiert waren. Und so wurde das Konzentrationslager Ravensbrück im Mai 1939 dann mit Häftlingen aus der Lichtenburg eröffnet. Zunächst war das Lager so für etwa 3000 Häftlinge geplant. Unter den ersten Häftlingen waren politische Frauen, Sozialdemokratinnen, Sozialistinnen, Kommunistinnen. Es waren aber auch sogenannte Asoziale unter ihnen, also Frauen, die nicht in die Gesellschaft passen sollten, Frauen, die vielleicht Abtreibungen vorgenommen hatten, Prostituierte, aber eben auch Frauen, die wirklich nicht in das nationalsozialistische Gesellschaftsbild hineingepasst haben. Unter ihnen waren auch Jüdinnen, in erster Linie auch politische Jüdinnen. Romja aus Österreich, aus dem Burgenland, kamen bald dazu. Das waren so die ersten Häftlinge, die nach Ravensbrück kamen. Und das Datum Mai 1939 lässt ja schon darauf schließen, dass dieses Lager auch mit Blick auf den Zweiten Weltkrieg gegründet wurde. Das heißt, dass dann im Verlaufe mit der Okkupation Europas, mit jedem Land, das neu überfallen wurde, auch Frauen aus den Ländern nach Ravensbrück kamen. Und somit waren die ersten ausländischen Frauen neben dem Romja aus dem Burgenland Polinnen, die zum einen der polnischen Minderheit in Deutschland angehört haben, aber zum anderen dann aus Polen kamen. Die Anfangszeit 1939-40 war durch eine extreme Aktion gegen die Intelligenzia, also gegen die intellektuelle Schicht in Polen geprägt, so dass viele Frauen, die Pfadfinderführerinnen waren, Lehrerinnen waren, polnische Organisationen, zivilgesellschaftliche Institutionen geleitet haben, dass gerade diese Frauen vielfach in Haft kamen und so auch nach Ravensbrück.
Warum entschied sich die NS-Führung denn dazu, überhaupt ein speziell für Frauen konzipiertes Konzentrationslager zu errichten?
Es gab eben in Deutschland auch Frauen, die nicht in das Gesellschaftsbild gepasst haben, die sich politisch engagiert haben bei den Kommunisten und die nationalsozialistische Volksgemeinschaft auch gefährdet haben, allein mit ihrem Dasein. Zum anderen waren Frauen im Weltbild der Nationalsozialisten auch suspekt. Wenn sie nicht wirklich in diesen Rahmen der nationalsozialistischen Ideologie gepasst haben, dann wurden sie mit großem Misstrauen bedacht. Und Frauen wurden auch ganz stark sexualisiert. Also, dass sie verführend waren, dass sie einen schlechten Einfluss haben sollten. Aber es gab eben alle Formen, sowohl von einer gesellschaftlichen Ausgrenzung bis hin zu politischer Organisation, bis hin zu rassischer Verfolgung. Und Frauen waren weniger inhaftiert als Männer, das ist durchaus richtig. Ungefähr 10% der KZ-Häftlinge waren Frauen. Aber auch das nahm zu, wenn man sich überlegt, dass allein in Ravensbrück zusammengenommen etwa 120.000 Frauen inhaftiert waren bis 1945.
Sie sprachen eben vom zentralen Frauen-KZ. Heißt das im Umkehrschluss, dass Frauen immer nach Ravensbrück kamen, wenn sie in einem KZ eingesperrt waren?
Zunächst ja, also nachdem die Frauen nicht mehr in die Lichtenburg kamen, was ja das erste Frauenkonzentrationslager beim Inspekteur der Konzentrationslager war. Zunächst war das Ravensbrück. Ab 1942 wurde das Lager dann schon so überfüllt, dass dann die Frauenabteilung in Auschwitz gegründet wurde, die auch mit Häftlingen aus Ravensbrück zunächst gegründet wurde. Es wurde dann noch ein Frauenlager oder eine Abteilung im Lager Majdanek gegründet und auch andere Konzentrationslager hatten entweder Außenlager, in denen Frauen waren, oder Teilbereiche, in denen Frauen inhaftiert waren. Aber im Deutschen Reich war es dieses Konzentrationslager, in das die Frauen kamen. In der Tat sind dann ab 1942, 43 vermehrt Außenlager gegründet worden, in die die Frauen auch kamen. Zu denen kommen wir aber wahrscheinlich später.
Sie haben eben auf die Vorurteile hingewiesen, dass Frauen verführerisch und sexuell orientiert waren. Heißt das auch, dass das Wachpersonal weiblich war, dass man also sozusagen der SS den Männern nicht getraut hat, dieses Lager ordentlich zu betreiben?
Das ist richtig. Ravensbrück war nicht nur das zentrale Frauenkonzentrationslager, sondern war eben auch ein Ort, an dem Aufseherinnen gearbeitet haben, in dem diese die Frauen auch bewacht haben. Und damit war es auch zunächst die zentrale Ausbildungsstätte für Frauen, die als Aufseherin im Gefolge der SS gearbeitet haben. Das heißt nicht, dass keine Aufseher und dass kein männliches Wachpersonal in Ravensbrück gearbeitet hat, aber sie haben eher im Außenbereich bewacht. Im Innern, also im Lagerinnern, waren es vor allem die Aufseherinnen, die dort die Disziplin eingehalten haben, die bestraft haben, die die Zählerpelle abgenommen haben, die kontrolliert haben, die die Arbeitskommandos überwacht haben. Das waren in erster Linie Frauen. Das war durchaus ein Programm, denn im vorderen Bereich des Konzentrationslagers Ravensbrück, der auch als erstes ausgebaut wurde, der SS-Bereich, stehen heute noch 8 Steinhäuser, die extra für diese Frauen gebaut worden sind. Die Aufseherinnen, die auch die Frauen dazu bringen sollten, sich dort wohlzufühlen, ihre Arbeit ernst zu nehmen, aber auch ihren Status auch zu fühlen. Das heißt, die Frauen hatten 1,5 Zimmer zur Verfügung. Sie hatten auch Möglichkeiten, sich zu versorgen. Sie hatten einen recht schönen Blick auf den Schwedsee. Also diese Häuser sind in der Tat extra für diese Frauen konzipiert worden. Sie waren dort meistenteils alleine. Manche haben ihre Kinder mitgebracht. Es gab eine extra Kindertagesstätte für diese Frauen. Und wir wissen, dass sie auch in die Stadt Fürstenberg gegangen sind, um sich dort zu vergnügen, um dort ins Kino zu gehen, um dort an Tanzabenden teilzunehmen. Und das natürlich vielfach auch mit dem männlichen Bewachungspersonal. Also sie hatten durchaus ein ganz gutes Leben dort, wenn sie denn dort diesen Dienst verrichten wollten. Wir wissen nur von 2 Frauen, die diese Arbeit sehr schnell wieder verlassen haben und sich dazu entschieden haben, lieber wieder in die Rüstungsindustrie zu gehen und nicht dort zu arbeiten. Denen ist dann auch nichts weiter passiert. Wir wissen nicht von vielen Frauen, die das nicht getan haben. Das liegt aber auch daran, dass gerade die Aufseherinnen nach dem Krieg schlecht zu finden waren. Man konnte sie kaum befragen, wenn sie nicht vor Gericht standen. Von daher haben wir wenig Aussagen von Frauen, die sie in einem lebensgeschichtlichen Interview geführt haben, wo sie von ihrem Alltag in Ravensbrück berichtet haben. Aber das, was wir wissen, und in Ravensbrück gibt es eine extra Ausstellung über die Aufseherin, ist, dass dieser Alltag für sie augenscheinlich recht ansprechend war. Sie hatten eine Uniform, sie hatten freie Kost und Logis, sie hatten wahrscheinlich ein besseres Leben, als wenn sie dienstverpflichtet in einer Fabrik gearbeitet hätten. Und bis 1942 ungefähr hat es noch ganz gut funktioniert, dass Frauen über Zeitungsannoncen, über die Arbeitsämter angeworben werden konnten, um in Ravensbrück zu arbeiten. Und im Verlauf des Krieges wurde es dann doch schwieriger, dass Frauen dort gearbeitet haben. Und ab 1942 können wir beobachten, dass immer mehr dienstverpflichtete Frauen auch nach Ravensbrück kommen. Das heißt nicht, dass sie, wie ich das vorhin erwähnt habe, dem Dienst nicht auch wieder kündigen konnten und woanders arbeiten mussten. Aber man merkte schon, es wurde einfach dringlicher, dass Frauen gesucht worden sind. Auch weil sie auch in anderen Lagern zu dem Zeitpunkt benötigt wurden, also wie in Majdanek, in Auschwitz oder auch in vielen Nebenlagern, die dann gegründet worden sind.
Sie haben die Internationalität der Inhaftierten angesprochen. Was bedeutete das für den Lageralltag, für den Austausch zwischen den gefangenen Frauen und wie sah allgemein der Lageralltag in Ravensbrück aus?
Die Häftlingsgesellschaft ist ein unglaublich interessantes Thema, weil wir sie gerne als eine Gruppe ansprechen. Es sind die, die verfolgt worden sind, und zugleich war sie unglaublich unterschiedlich. Also die Frauen kamen zu unterschiedlichen Zeiten aus unterschiedlichen Situationen in dieses Lager. Ich habe gesagt, zunächst kamen viele Polinnen, unter ihnen waren auch einige, die nicht mehr ganz jung waren, und gerade in der Anfangszeit des Lagers war die Zwangsarbeit auch sehr stark durch Bodennivellierung, durch Bauarbeiten geprägt. Gerade die Steinhäuser im vorderen SS-Bereich wurden gebaut und dort waren auch Frauen eingesetzt. Das heißt, es war eine sehr harte Arbeit. Deutsche kamen, dann kamen, wie ich, mit jedem Land, das überfallen wurde, Frauen aus anderen Ländern in diese Lager. Und das war eine Zeit, in der Reisen, in der Fremdsprachen nicht unbedingt so bekannt waren, wie das heute der Fall ist. Das heißt, viele Frauen, die in das Lager kamen, gerade wenn sie aus dem ländlichen Bereich kamen, konnten vielleicht gar keine andere Sprache, waren es gar nicht gewöhnt, mit anderen Menschen, die andere Sprachen sprechen, eine andere Kultur haben, sich miteinander auseinanderzusetzen. Und für viele war das wirklich eine Schule, wo sie das erste Mal eine Sprache gelernt haben, wo sie etwas über andere Menschen kennengelernt haben. Aber nicht alle haben es als so positiv wahrgenommen, denn die 30er, 40er Jahre waren auch sehr nationalistische Jahre in Europa. Und wir finden gerade in der Erinnerungsliteratur viele Stereotypen gegeneinander. Also gerade wie die Französinnen und die Polen übereinander gesprochen haben, das ist ziemlich harsch. Also die Französinnen, die sich nicht waschen, und die Polinnen, die bäuerisch sind, und wir finden da wirklich, oder die nationalistisch sind. Also wir finden da wirklich viele der Stereotypen, die uns ja heute auch noch in der Begegnungsarbeit zum Teil in abgeschwächter Form auch beschäftigen. Aber es gab eben auch Frauen, die da drin eine Chance gesehen haben. Gleichzeitig sind aber auch die Gruppen, die aus einem Land kamen, sehr unterschiedlich gewesen. Also einige kamen aus der Stadt, waren gebildet, andere kamen vom Land, waren nie in einem größeren Umfeld, haben vielleicht auch nie in einer Fabrik gearbeitet, was vollständig neu für sie war. Die politischen Unterschiede waren sehr groß, und damit konnte man schon sehen, dass dieses eng aufeinander wohnen und miteinander die ganze Zeit konfrontiert sein, niemals einen Augenblick haben, wo man für sich sein konnte, vielleicht auch mal was reflektieren konnte, dass das schwer gewesen sein muss, in dieser Situation zu leben. Und hinzu kommt, dass die politische Überzeugung oder der Grund, warum die Frauen im Lager waren, ja auch sehr unterschiedlich waren. Das heißt, dass Frauen, die aus ihrem politischen Engagement, aus ihrer aktiven Widerständigkeit ins Lager kamen, sich vielleicht noch nicht mal ungerecht behandelt gefühlt haben. Es war natürlich schlecht, dass sie im Lager waren, aber sie hatten oftmals das Gefühl, es hat einen Grund, dass ich hier bin. Ich komme aus der aktiven Widerständigkeit. Andere, die eher aus gesellschaftspolitischen Gründen ins Lager kamen, konnten das schlecht nachvollziehen, fanden damit vielleicht auch nicht den Willen oder den Grund, wie damit umzugehen ist. Und wieder andere Frauen, das nimmt ab 1942 deutlich zu, kamen als zivile Zwangsarbeiterinnen in die Konzentrationslager, um dort in der Zwangsarbeit eingesetzt zu werden. Und diese Frauen wurden im Lager als unpolitisch wahrgenommen, beziehungsweise ihnen wurde häufig vorgeworfen, dass sie sich ja freiwillig zur Zwangsarbeit im Deutschen Reich gemeldet hätten. Das wiederum trifft bei den zivilen Zwangsarbeiterinnen nicht auf alle zu. Einige haben dies am Anfang vielleicht wirklich getan, aber sie waren, als sie in Deutschland waren, waren sie auch schon nicht mehr freiwillig da, weil sie gar nicht die Möglichkeit hatten, in ihr Heimatland zurückzukehren, und waren damit dann auch zur Arbeit gezwungen. Trotzdem waren sie in den Augen vieler politischer Häftlinge durchaus als nicht politisch und damit auch als, ja, als schwierig wahrgenommen, die vielleicht sogar die eigene Sache verraten haben. Und da muss es starke Auseinandersetzungen gegeben haben, neben den politischen Auseinandersetzungen von Frauen. Gleichzeitig merken wir, dass aber in den Erinnerungsberichten der Frauen häufig die positiven oder die sozialen Aspekte untereinander überwiegen. Das heißt, ich generalisiere jetzt mal ein bisschen, aber es wird natürlich über die Grauen im Konzentrationslager und die oftmals sehr brutale Bewachung der Aufseherinnen und Aufseher gesprochen, mehr der Aufseherinnen, weil es auch verstörend war, dass Frauen sich gegenüber Frauen so verhalten haben. Von der Haft selber, von dem Miteinander in Verbindung treten, erzählen die Frauen häufig eher von den solidarischen Dingen, wie sie sich gegenseitig unterstützt haben, wie sie füreinander da sein konnten, wie ein Stück Brot ihnen auch helfen konnte. Und Alicja Gawlikowska, die als Mitglied der Widerstandsbewegung schon früh ins Lager kam, 1941, hat in einem Interview dazu auch gesagt: Was bringt es den Menschen zu wissen, wie die Grauen aussahen? Vielleicht ist es wichtiger zu wissen, wie man einander auch unterstützen konnte, wie man einander helfen konnte. Und ich merke, da gibt es vielleicht auch Unterschiede in den Erzählungen zwischen Frauen und Männern, dass Frauen häufig wirklich eher von diesen aktiven und unterstützenden Dingen erzählen. Und da haben wir eine wirklich breite Literatur über Widerständigkeit, über Resistenz, über Solidarmaßnahmen. Es gibt ein breites Segment von Geschenken und auch Beschreibungen von Geschenken, die sie einander gemacht haben, von kleinen Kuchen, die sie aus Brotresten gemacht haben. Das sind ganz wesentliche Teile der Erinnerungsliteratur.
Sie haben die Zwangsarbeit erwähnt und auch Außenlage. Das heißt, Ravensbrück wird über die Zeit von einem KZ zu einem Zentrum eines Lagerkomplexes. Wie sehen diese Außenlager aus? Für wen fand diese Zwangsarbeit statt?
In allen Konzentrationslagern, in denen Häftlinge inhaftiert waren, mussten die Häftlinge auch arbeiten. Und das traf auch auf Ravensbrück zu. Zum Teil waren diese Arbeiten auch darauf abgestuft, wo sich das Lager befand. So wie in Flossenbürg in der Nähe eines Steinbruches, dann waren die Arbeiten im Steinbruch. In Ravensbrück waren die Zwangsarbeit vor allem erstmal im Lager selber, das heißt im Aufbau des Lagers. Das waren zunächst Häftlinge aus Sachsenhausen, aber Frauen waren auch immer im Ausbau und in den Erdnivellierungsarbeiten des Geländes eingebunden und mussten dort harte Zwangsarbeit leisten. Sie haben zum Teil am Aufbau der Baracken mitgeholfen. Sie waren in der Klempnerkolonne, also es gab Arbeiten in diesem Lager selber. Dann gab es Arbeiten im Außenbereich, das Waldkommando, in der Landwirtschaft, zu denen sie morgens aus dem Lager ausrücken mussten, mittags zurückkamen und nachmittags wieder ausrücken mussten. Und dann ist aber auch hat Zwangsarbeit im Lager stattgefunden, zunächst vor allem über die Texlet, also die Gesellschaft für Textil- und Lederverarbeitung. Das war eine Firma, die der Waffen-SS unterstand. Und diese Firma hat Uniformen hergestellt, sowohl für die SS und die Wehrmacht, aber auch die Häftlingskleidung. Und so kam es, dass in Ravensbrück eine eigene Weberei und Schneiderei im hinteren Industriehof aufgebaut wurden, in denen die Stoffe für alle Häftlingskleidung in den Konzentrationslagern gewebt wurden und auch geschneidert wurden. Das heißt, diese Handarbeit, diese textile Zwangsarbeit ist ein wesentliches Signum Zwangsarbeit in Ravensbrück, die schon früh beginnt, 1940, 41. Das heißt aber nicht, dass das eine besonders leichte Arbeit war. Die Frauen haben sehr, sehr lange Schichten gearbeitet. Es wird erzählt, dass die Kolonnenführerinnen oftmals sehr brutal gegen sie vorgegangen sind, wenn sie müde wurden, wenn sie langsamer wurden. Das heißt, sie haben wirklich 12 Stunden unter Akkord gearbeitet in einer heißen, staubigen, in einem heißen, staubigen Umfeld. Und es gibt durchaus Berichte von Frauen, die gesagt haben, konnten dort nicht mehr arbeiten und sich lieber zu einem Verladekommando haben versetzen lassen oder es geschafft haben, dass sie versetzt wurden. Es gab aber auch Zwangsarbeit in der Rüstungsindustrie und das war ein ganz wesentlicher Effekt oder ein ganz wesentlicher Aspekt der Zwangsarbeit. 1942 hat die Firma Siemens in unmittelbarer Nähe von Ravensbrück eine eigene Fertigungsstelle aufgebaut, in der Frauen aus Ravensbrück gearbeitet haben. Sie sind für sehr wenig Geld angemietet worden und haben dort Zwangsarbeit in der Feinmechanik verrichten mussten. Auch das war gezielt für Frauen ausgewählt und diese Frauen wurden geprüft, ob sie gute Augen haben, ob sie feine Finger haben, ob sie über eine gewisse Fingerfertigkeit verfügen, um zum Beispiel Spulen aus sehr dünnem Kupferdraht zu drehen und ähnliche Dinge zu tun. Und diese Siemens-Fertigungsstelle hat dann auch bis 1945 dort gearbeitet und war die erste Zwangsarbeit in der Rüstungsindustrie. Und mit der Umstellung der Rüstungsindustrie 1942, 43, dass auch KZ-Häftlinge dort gearbeitet haben, sind immer mehr Außenlager an den Rüstungsfabriken selber gebaut worden. Das war günstiger, als die Fabriken an den Lagern zu bauen. Und so gab es nur diesen sehr, sehr kurzen Zeitraum 42, an dem genau das getan wurde, wie zum Beispiel mit Siemens. Und Ravensbrück hatte allein etwa 44 Außenlager an unterschiedlichen Rüstungsfabriken und Außenkommandos. Das heißt, wenn es ein Außenkommando war, dann sind sie abends wieder ins Lager gekommen. In einem Außenlager haben sie auch gewohnt und haben dort ein eigenes Lager, hat die SS ein eigenes Lager aufgebaut. größte Teil der Außenlager von Ravensbrück war in Mecklenburg-Vorpommern. Es gab einige in Brandenburg, aber auch bis hin ins heutige Tschechien finden wir Außenlager von Ravensbrück, die dann 1944 in großer Zahl anderen Lagern untergeordnet wurde, weil sie eher in deren Umkreis gelegen sind. Da gab es eine Umstrukturierung der Außenlagerstruktur. Ja, ich kann nochmal zu Siemens sagen, auch dort war die Zwangsarbeit nicht leicht. Und viele Frauen empfanden es auch als mühsam bis anstrengend, dort zu arbeiten. Und gleichzeitig war es für viele eine gute Möglichkeit, dem Hauptlager zu entfliehen, wenn sie das Gefühl hatten, sie wurden zu stark beobachtet, sie wurden zu schwach, sie haben gegen die Lagerordnung verstoßen, sie wurden gesehen in den Augen der SS. Von daher war das eine Möglichkeit, dem auch zu entweichen. Gleichzeitig hat sich Siemens ziemlich Mühe gegeben, diese Frauen auch gut auszubilden für die Arbeit, die manchmal auch eingeübt werden musste. Das heißt, sie sind manchmal 4 bis 6 Wochen auch für eine Arbeit trainiert worden. Und Siemens hatte durchaus ein Interesse, dass diese Frauen dann diese Arbeit auch weiterhin verrichten. Sie konnten nicht so schnell ausgetauscht werden, wie zum Beispiel beim Steinetragen oder beim Erdarbeiten, sondern sie waren dann schon für diese Arbeit auch spezialisiert. Und darum wurde mit einer Verschlechterung der Situation im Lager in Richtung 1944 hat sich dann Siemens entschieden, ein eigenes Lager neben der Siemens-Fertigungsstelle zu bauen, das dann im Dezember 1944 noch eröffnet wurde. Die Frauen hatten dort etwas bessere Lebensbedingungen als im Stammlager. Und das war genau die Intention von Siemens, denn sie sollten produktiv arbeiten. Und darum mussten sie auch gesund genug sein, um zu arbeiten. Und das war ein ganz wesentlicher Faktor, dass sie auch gesund aussehen mussten. Also sie taten auch einiges dafür, um gesund auszusehen. In einer Situation, in der viele psychisch die Haft schlecht vertragen haben, ihr vielleicht auch schlecht entgegenstellen konnten und einfach auch unglaublich wenig zu essen bekommen haben, sich vielleicht auch nicht gut durchsetzen konnten. Das heißt, jeder Gang zum Revier war schon eine Gefahr. Also auf der einen Seite war das Revier dafür da, dass sie wieder arbeitsfähig waren. Wenn sie aber zu krank wurden, dann waren sie durchaus in Gefahr, ermordet zu werden. Es gab unterschiedliche Formen und ich muss dazu sagen, Ravensbrück war in erster Linie ein Konzentrationslager. Es war kein Vernichtungslager, aber im Jahr 1945 ist auch in Ravensbrück noch eine Gaskammer gebaut worden. Das heißt, im Februar 1945 wurde in einem Holzschuppen in der Nähe des Krematoriums eine erstmal provisorische Gaskammer eingerichtet, in der nochmal 6.000 Frauen ermordet wurden. Frauen, die nicht mehr arbeitsfähig waren oder als solche eingeschätzt wurden, die schon älter waren. Im Konzentrationslager hieß das ab 45 Jahre aufwärts. Frauen sind aber auch durch Phenolspritzen umgekommen und auch die Aktion 14F13, eine Vergasungsaktion der SS, wurde auch in Ravensbrück angewandt. Das heißt, dass diese Aktion, die eben unter diesem Kürzel 14F13 stand und zunächst für behinderte Menschen ersonnen worden sind, also sogenanntes lebensunwertes Leben in der Formulierung der SS. Diese Aktion wurde auch auf Jüdinnen und Juden übertragen und so kam es, dass auch etwa 1400 Frauen aus Ravensbrück in Bernburg vergast worden sind in dieser Vergasungsaktion. Zusätzlich war Ravensbrück ab 1942 auch Hinrichtungsstätte für Frauen, die zum Tode verurteilt waren und dafür nach Ravensbrück kamen. Und etwa von den über 500 Frauen, die erschossen worden sind, wahrscheinlich im Vorhof des Krematoriums, waren etwa die Hälfte Polinnen. Frauen wurden hingerichtet wie Olga Benario oder wie Käthe Niederkirchner, die vielen ein Begriff ist, weil es allein in Berlin 2 Straßen gibt, die nach ihr benannt sind, die als Fallschirmspringerin festgenommen worden ist und dann auch 1944 in Ravensbrück hingerichtet worden sind.
Weitere Aspekte des grausamen Alltags in Ravensbrück waren einerseits medizinische Zwangsversuche, andererseits auch der Zwang zur Prostituierung. Auch da würde ich Sie gerne bitten, ein paar Details zu schildern.
Eine der wesentlichen Aspekte oder der Charakteristika der polnischen Haftgruppe, die die größte in Ravensbrück war, sind 74 Frauen, an denen medizinische Experimente an den Beinen vorgenommen worden sind. Und diesen Frauen sind mit Absicht tiefe Wunden zugefügt worden, aber auch Operationen an den Knochen und an den Muskeln sind vorgenommen worden. Und diese Operationen wurden dann mit Dreck und Glas verschmutzt und wurden fest eingewickelt, sodass sie geeitert sind. Und diese Frauen wurden anschließend mit Sulfonamid, einem Antibiotikum, behandelt. Diese Operationen wurden von dem Leibarzt von Hitler, Karl Gebhardt, vorgenommen, der im Sanatorium in Hohenlüchen, also etwa 12 Kilometer von Ravensbrück entfernt war, ein Sanatorium unterhielt und dort Arzt war. Und der Grund dahinter war eigentlich eher ein Negativbeweis. Diese Operationen, die an den Frauen vorgenommen wurden, sollten beweisen, dass eben jener Arzt, Karl Gebhardt, mit Sulfonamid nichts hätte ausrichten können gegen den Wundbrand, den Reinhard Heydrich nach seinem Attentat erlitten hat. Also er wollte sozusagen mit diesen Operationen beweisen, dass er nichts hätte tun können mit Sulfonamid, was ihm zum Vorwurf gemacht worden ist. Diese Frauen waren schon zu Lagerzeiten sehr bekannt, denn sie wurden von ihren Mithäftlingen sehr unterstützt. Sie haben Geschenke bekommen, sie sind besucht worden, Frauen haben ihnen Essen gebracht, weil sie auch ab 1943 wieder ganz normal Zwangsarbeit leisten mussten. Das heißt, die Frauen im Lager kannten diese Frauen, die ganz liebevoll Kaninchen, als Versuchskaninchen genannt wurden. Und es gab wirklich viele, die auf sie aufmerksam wurden und sich um sie bemüht haben. Und zum Ende des Lagers hatten diese Frauen durchaus Angst, dass sie getötet werden, damit keine Beweise nach dem Kriege durch sie in die Welt kommen konnten, und damit haben sie auch zum Teil versucht, sich zu verstecken. Das heißt, sie haben versucht, in Außenlager zu kommen, wo sie nicht so auffallen, oder haben Nummern von anderen Frauen angenommen, um von Frauen, die bereits gestorben waren, um eben mit ihrer eigenen Nummer nicht mehr aufzufallen. Von diesen Frauen ist aber auch bekannt, dass sie sich gegen einen neuerlichen Zyklus von Operationen versucht haben zu wehren, indem sie mit einem Demonstrationszug zur Oberaufseherin Binz gegangen sind und dort protestiert haben und gefragt haben, warum werden wir eigentlich operiert, und wir möchten wenigstens wissen, warum diese Operationen mit uns gemacht werden. Das hatte keine großen Auswirkungen, außer dass es die anderen Häftlinge auch mitbekommen haben, denn die Operationen sind weiter an ihnen vorgenommen worden und zum Teil haben Frauen bis zu 5 Operationen erleiden müssen. Viele von ihnen, die meisten, haben überlebt und waren wichtige Zeugen auch bei Prozessen oder waren dann in den 50er Jahren auch in den USA eingeladen worden, um dort zum Beispiel vor der UNO auch genau darüber zu berichten. Darum ist dieses Verbrechen an diesen Frauen wirklich sehr bekannt und man weiß einiges über sie. Einige von ihnen, zum Beispiel Barbara Bomczynska, die ist sehr früh gestorben an den Folgen von Typhus. Sie wollte eigentlich Tänzerin werden, hat vielfach auch in den Baracken für ihre Mithäftlinge getanzt, hatte dann diese Operation und ist dann 1947 in Polen verstorben. Ravensbrück ist auch dafür bekannt, dass aus dem Lager Frauen in die Bordelle in andere Männerkonzentrationslager gesandt wurden. Es waren ungefähr 230 Frauen, die dafür ausgewählt wurden, die zum Teil auch das aus freiwillig gemacht haben, freiwillig sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, weil sie gehofft haben, dass die Arbeit nicht so schwer ist, weil sie vielleicht selber Erfahrung damit hatten, gesagt haben, damit kann ich diese KZ-Haft besser überleben. Sie kamen dann in andere Lager, wo Männer das praktisch als Privileg bekommen haben, dass sie einen Termin bei einer Prostituierten bekommen konnten. Und diese Frauen waren in erster Linie Deutsche. Es gab wenige Polinnen auch unter ihnen. Es wurde lange darüber nicht gesprochen, weil es als nicht sehr ehrenhaft wahrgenommen worden ist. Ich finde es aber wichtig, über alle Formen der Zwangsarbeit zu sprechen, um auch die Strategie der Nationalsozialisten zu verstehen, die dahinter ist. Also warum gab es ein solches Prämiensystem in den Lagern, um Häftlinge dazu zu bringen, besser zu arbeiten und vielleicht auch der SS willfähriger zu sein, weil sie vielleicht Sorge haben, auf diese Privilegien zu verzichten. Darum erzählen viele Häftlinge auch, dass sie Privilegien nicht angenommen haben. Also auch in Ravensbrück gab es beispielsweise Prämienscheine, für die sie sich etwas kaufen konnten in einem kleinen Konsum. Und viele sagen, dass sie das abgelehnt hätten aus politischen Gründen. Und das ist eigentlich eher die Erzählung, die wir kennen, dass sie sich selber als, ja, als stark genug auch erzählen. Von diesen 230 Frauen, die in den verschiedenen Bordellen in den Konzentrationslagern waren, wissen wir nicht, dass eine umkam. Also die meisten werden überlebt haben, aber das sind auch Frauen, die wenig im Nachkrieg erzählt haben. Das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt für die Geschichte von Ravensbrück. Wir wissen natürlich vieles, gerade aus der Sozialgeschichte des Lagers, aus dem Zusammenleben des Lagers, wissen wir natürlich aus den Berichten der Frauen. Das heißt, wir haben kaum Berichte von Frauen, die nicht überlebt haben, die vielleicht im Lager geschrieben haben. Das heißt, die meisten haben natürlich erst anschließend berichten können. Und das sind vor allem Frauen, die es auch gewohnt waren zu sprechen, die damit vielleicht auch eine politische oder eine gesellschaftliche Aufgabe verbunden haben. Das sind Frauen, die mit ihren Berichten auch versucht haben, in der Nachkriegszeit ein Nie wieder zu unterstützen, dass die Gesellschaften aufgeklärt sind in den unterschiedlichen europäischen Ländern, welche Verbrechen Menschen verrichten kommen, um dem vorzuwirken. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Antrieb für viele Überlebende gewesen und ist für die, die wir heute noch kennen und die uns berichten, immer noch ein ganz wesentlicher Antrieb, die Hoffnung, dass Menschen etwas daraus lernen. Gleichzeitig haben Frauen, wie zum Beispiel aus diesen Bordellkommandos oder die als sogenannte Asoziale inhaftiert waren, die inhaftiert waren, weil ihnen vorgeworfen sind, dass sie wechselnde Männer hatten und zu viele Kinder, die sie vernachlässigt haben. Das sind nicht unbedingt die Frauen gewesen, die im Nachkrieg erzählt haben, die einen Grund gefunden haben zu erzählen und die überhaupt auch über die Gruppe, über die Lobby verfügt haben, die interessiert waren an ihren Erzählungen, an ihren Geschichten. Das sind Themen, die eigentlich erst jetzt hervorkommen. Es ist gerade eine große Ausstellung zu den sogenannten Asozialen und Kriminellen eröffnet worden. Und das große Problem ist, dass eben diese Forschungsfragen, die Fragen an die Geschichte zu spät kamen, dass die Frauen nicht mehr leben, dass sie wirklich erzählen können oder dass sie es auch aufgegeben haben, dass die Gesellschaft ihnen zuhören will. Gleiches trifft auch für Frauen zu, die als lesbisch im Nationalsozialismus verfolgt worden sind, als homosexuelle Männer. Auch das ist eine Gruppe, die relativ spät erst zu Wort kam.
Waren in Ravensbrück denn eigentlich nur erwachsene Frauen eingesperrt oder bezog sich dieses Frauen-KZ auch auf Jugendliche, auf Kinder?
Ravensbrück war in erster Linie ein Frauenkonzentrationslager. 1942 kam auch eine Männerabteilung dazu. Und Kinder kamen aus unterschiedlichen Gründen ins Lager. Zum einen, wenn sie mit ihren Familien, vor allem wenn sie rassisch verfolgt waren, in die Lager kamen. Also aus Frankreich kam eine Gruppe, die rassisch verfolgt waren und die mit Kindern und Jugendlichen ins Lager kamen. Sinti und Roma kamen häufig als ganze Familien ins Lager. Es kam 1944 kamen etwa 12.000 Frauen und Kinder aus dem niedergeschlagenen Warschauer Aufstand nach Ravensbrück. Da waren zum einen viele Kinder drunter, die erstmal bei den Frauen im Stammlager blieben. Wenn es Söhne waren und wenn diese älter wurden als 12 Jahre, dann sind diese ins Männerlager gekommen. Aber es wurden dadurch, dass auch Frauen aus dem zivilen Leben ins Lager kamen, gerade zu Kriegsende, wurden auch Kinder geboren. Und diese Kinder hatten oftmals kaum Überlebenschancen. Einfach weil die Frauen kaum Milch hatten, selber nicht genug zu essen und weil es keine Versorgung für die Kinder gab. Es gab kein Interesse der SS, dass sie überleben. Und damit ist der Großteil der Kinder, die im Lager geboren wurden, gestorben. Und es ist eigentlich ein Wunder und vor allem die Kraft und die Organisation der Mithäftlinge, wenn Kinder überleben konnten. Und es gibt durchaus Menschen, die wir kennen, ehemalige Häftlinge, die sagen, sie konnten eigentlich nur überleben, weil viele Frauen sich um sie bemüht haben, sich um sie gekümmert haben.
Ich habe ja schon einige Konzentrationslager besprochen und meistens war es so, dass bestimmte Momente, die den Kriegsverlauf des Zweiten Weltkriegs prägten, auch zu Veränderungen innerhalb des KZs und im KZ-Alltag geführt haben. Häufig ist es zum Beispiel der Beginn des Angriffs auf die Sowjetunion und das massenhafte Einsperren von sowjetischen Kriegsgefangenen. Wie sieht das für Ravensbrück aus? Wie geht Ravensbrück durch diese bekannten Marksteine des Zweiten Weltkriegs?
Für Ravensbrück gilt, dass eigentlich das Kriegsgeschehen sich abbildet, weil es eben erst kurz vor dem Krieg gegründet worden ist, so dass wir mit jedem Land, das überfallen wird, andere Häftlinge im Lager haben. Wir sehen ganz stark eine Veränderung mit der Entscheidung, KZ-Häftlinge und weibliche KZ-Häftlinge in die Rüstungsindustrie zu bringen. Das ist ein ganz wesentlicher Marktstein, weil damit sich dieses KZ-System auch verändert. Wirklich sichtbar wird das Jahr 1944 in Ravensbrück, was sich dadurch zeigt, dass Frauen aus ganz unterschiedlichen Zusammenhängen ins Lager kommen und das Lager einfach grausam überfüllt ist und die Situation sich unglaublich verschlechtert und verschärft. Ich habe erwähnt, es kamen etwa 12.000 Frauen und Kinder aus dem Warschauer Aufstand. Es kamen Jüdinnen aus Budapest. Es wurden Majdanek ist im Juni 1944 befreit worden. Das heißt, im Vorfeld sind die Evakuierungstransporte auch nach Ravensbrück gekommen mit Frauen und Kindern aus dem Lager. Die Evakuierungstransporte aus Auschwitz kamen. Hier kamen sehr viele Häftlinge, die als arbeitsfähig galten, noch ins Deutsche Reich und damit auch nach Ravensbrück. Also wir merken, dass gerade 1944 ein ganz wesentlicher Fokus ist. Das Lager wird so voll, dass sie, und sie haben eben nicht mehr die Möglichkeit, in den östlichen Lagern auszuweichen, dass in der Mitte des Lagers, etwa zwischen Lagerstraße 3 und 4, ein Zelt aufgebaut wird. Ein riesengroßes Zelt auf einer Fläche, die eigentlich sehr modrig ist, so modrig und nass, dass dort keine Baracke gebaut worden ist. Und zunächst haben, und dort wurden die Häftlinge einfach hineingepfercht. Also sie hatten vielleicht Strohsäcke, sie haben auf dem blanken Boden geschlafen, später wurden auch Stockbetten dort hineingebracht, aber es war eine unglaubliche Überfüllung und die Frauen hatten sehr brutale und schlechte Lebensbedingungen. Viele Frauen kamen schon aus anderen Konzentrationslagern und waren sowieso schon geschwächt durch die Haft. Andere Frauen, wenn sie aus Warschau kamen oder aus Budapest, waren Konzentrationslagerhaft gar nicht gewohnt und kamen dann in diese extreme Situation nach Ravensbrück. Und das hat die Situation im Lager unglaublich verschärft. Und eine zweite Verschärfung war dann, das ging einher mit dem langsam Vorrücken der Roten Armee, war dann die Tatsache, dass auch die sogenannten Experten für die Mordung der europäischen Jüdinnen und Juden, dass die alle ins Deutsche Reich kamen und dann ihr Wissen in den deutschen Konzentrationslagern auch eingebracht haben. Und so kam es, dass eben 1945 auch die Gaskammer in Ravensbrück gebaut wurde und dann in den letzten Monaten nochmal eben an die 6.000 Frauen und Kinder und Männer vergast worden sind und auch auf andere Weise ermordet worden sind, sodass in den letzten Monaten Ravensbrück auch nochmal zu einem Todeslager, zu einem Vernichtungslager wird. Frauen, die nicht arbeitsfähig werden, sind nochmal verschärft in Gefahr, einfach weil die SS auch sieht, dass die Front näher rückt. Sie kommen dann zum Teil 1944, wenn sie nicht mehr arbeiten können, in das ehemalige Jugendlager Uckermark, das 1 Kilometer weiter entfernt dort ist. Und das ist geräumt worden zu der Zeit. Und das wurde als Todeslager, Todeszone, Sterbelager eingerichtet, in das die Frauen mit kaum Ernährung und keiner medizinischen Versorgung kamen und dort auch massenweise starben.
Wir stehen bei der Aufnahme kurz vor dem 80. Jahrestag der Befreiung in Ravensbrück. Wie geht diese grausame Geschichte des KZ Ravensbrück hier erst einmal zu Ende?
Ja, die Befreiung von Ravensbrück erstreckt sich über eine ganze Zeit. Es gibt schon Entlassungen im Frühjahr. Es kommt dann zur Aktion der Weißen Busse, die Graf Bernadotte aus Schweden zusammen mit Himmler ersonnen hat, um zunächst skandinavische Häftlinge aus den Konzentrationslagern in Deutschland zu evakuieren und nach Skandinavien zu bringen. In diesen Transporten können aber auch dann im weiteren Vorgehen auch andere Häftlinge befreit werden aus anderen Ländern. Und allein aus Ravensbrück sind ungefähr 7.400 Frauen nach Skandinavien, nach Dänemark und Schweden gebracht worden mit dem Internationalen Roten Kreuz. Das findet ab etwa 22. April statt. Und ab dem 27., 28. April gehen dann die Todesmärsche aus dem Lager los, die Richtung Nordwesten gehen, in der Hoffnung, relativ weit zu kommen. Und dort werden dann die Häftlinge befreit von der amerikanischen Armee. Und das Lager selber, in dem dann am 29., 30. April noch etwa 3000 Häftlinge vegetieren, ums Überleben kämpfen, die einfach nicht mehr marschfähig waren, diese werden dann von der Roten Armee befreit. Die Rote Armee hat dort dann erstmal also bemüht sich, diesen Häftlingen zu helfen, die im Lager Verstorbenen, die zum Teil nur noch auf Leichenberge getürmt werden, werden verbrannt und vergraben, zum Teil auch nur vergraben dann zum Schluss. Und die Häftlinge, die gerettet werden können, werden von der Roten Armee, von den Ärztinnen und Ärzten, aber auch von einigen Häftlingen, die zurückkommen oder geblieben sind, gepflegt dort, um dann später im Sanatorium in der Stadt Fürstenberg weiter gepflegt zu werden. Ravensbrück selber wurde dann etwa für ein halbes Jahr Filtrationslager, also Repatriierungslager der Roten Armee. Das heißt, hier wurden Kriegsgefangene, zivile Zwangsarbeitende, aber auch KZ-Häftlinge aus der Sowjetunion zusammengebracht. Sie wurden überprüft, ob sie vielleicht mit den Deutschen kollaboriert haben. Das war für die damalige Armee und die Sowjetunion, also das haben sie angenommen, dass wenn Menschen überlebt haben, dass sie dann an irgendeiner Stelle haben kollaborieren mussten. Von daher mussten sie sich beweisen, mussten Verhöre überstehen und sind dann im Sommer 1945 in die Sowjetunion repatriiert worden, wenn sie es nicht geschafft haben, woanders hinzukommen, weil sie nicht in die Sowjetunion zurück wollten. Ganz Fürstenberg wurde Garnisonsstadt der Roten Armee. Das heißt, hier wurde ein Schwerpunkt der Armee gegründet und an einigen Stellen der Stadt wurden Stationierungspunkte gebildet, so auch auf dem ehemaligen Lagergelände von Ravensbrück, wo ein Bau- und Tanklager gegründet wurde. Also es war dann kein Lager für Menschen, sondern eher ein Baulager. Und dieses Lager bestand dann bis 1993. Und auch die Gebäude, in denen die Aufseherinnen gelebt haben, in denen das Wachpersonal gelebt hat, die Kommandantur, all dieses Gelände gehörte der Roten Armee, so dass 1959, als Ravensbrück als eine von drei zentralen nationalen Mahn- und Gedenkstätten für die Konzentrationslager in der DDR gegründet wurde, so dass diese Gedenkstätte gar nicht auf dem historischen Lagergelände gegründet werden konnte, sondern außerhalb der eigentlichen Lagermauer, also zwischen der Lagermauer und dem Schwedsee. Dafür ist das Gelände ein bisschen in den See hinein aufgeschüttet worden. Es wurde eine Halbinsel gebaut, auf der heute noch das Denkmal der Tragenden steht. Im Hintergrund an die Außenseite der Lagermauer wurden 20 Ländernamen geschrieben, aus denen Häftlinge kamen. Das sind lang nicht alle Länder, aus denen die Häftlinge kamen. Also wir sagen, es sind etwa über 30, also die Häftlinge kamen aus über 30 Ländern und aus über 40 Nationen nach Ravensbrück, aber die Namen von 20 Ländern sind eben an dieser Mauer der Nationen, wo dann im Vorfeld nochmal später ein Rosenbeet angelegt wurde auf einem Massengrab. Das heißt, dass drei große Massengräber wurden hier zusammengelegt und die Asche wurde vor dieser Mauer der Nationen eingebracht. Und die Rose ist ein Symbol für Ravensbrück, was viele auch aufnehmen. Und davor finden wir dann einen großen Platz, der leer ist. Und an dessen Ende finden wir eine Rednertribüne. Und so fanden dann auch größere Feierlichkeiten, Vereidigungen, Jahrestage der Befreiung nach 1959 in Ravensbrück statt, indem sie einfach an diesem Ort große Reden gehalten wurden. Oder eben Menschen der FDJ oder für die Armee dort dann auch vereidigt wurden. Das war dann Ravensbrück nach dem Kriege. Es gab dann ab 1959 im ehemaligen Zellenbau, also dem Gefängnis auf dem Lagergelände, sowohl im Erdgeschoss oder im Keller nationale Gedenkräume und im Obergeschoss gab es dann das Lagermuseum, also eine Erzählung über das Lager. Und das wurde dann 1980 verändert, indem die Lagerräume, die Gedenkräume in den ersten Stock verlegt wurde, weil Wasser in den Keller eingedrungen ist. Und das Lagermuseum ist dann in neuer Form in die ehemalige Kommandantur gezogen. Das heißt, an dieser Stelle wurden dann die Garagen und die Kommandantur sind dann in den 80er Jahren an die Gedenkstätte gekommen. Und erst ab Mitte der 90er Jahre kam dann erst das eigentliche Häftlingsgelände und der Industriehof zur Gedenkstätte dazu. Und 2017/18 kam dann noch das Südgelände des Lagergeländes noch dazu. Das heißt, zunächst war die Gedenkstätte bestand eigentlich nur aus der Lagerstraße 1 und hat nie das gesamte historische Lagergelände eingenommen. Und es war dann auch mit der Unterstützung des Landes Brandenburg, dass heute wirklich das gesamte ehemalige Häftlingsgelände im Lager zur Gedenkstätte gehört, um einfach auch die Dimensionen besser deutlich machen zu können.
Bevor wir gleich noch über die aktuelle Gedenkstättenarbeit sprechen, wie viele Menschen waren denn in diesen 6 Jahren in Konzentrationslagerkomplex Ravensbrück inhaftiert gewesen? Wie viele Menschen sind dort gestorben oder umgebracht worden?
Die Zahlen sind immer schwierig, weil wir gar nicht über die gesamte Dokumentation verfügen. Das heißt, hier sind einfach lange Recherchen, Transportlisten, Transporte wurden gegeneinander gerechnet. Wir gehen davon aus, oder wir können gesichert sagen, dass in Ravensbrück 120.000 Frauen und Kinder inhaftiert waren. Hinzu kommen ziemlich genau 20.000 Männer, die im Männerlager inhaftiert waren, das 1942 gegründet wurde, um das Lager weiter aus- und aufzubauen. Und 1 Kilometer entfernt waren noch etwa 1.100 junge Frauen und Mädchen inhaftiert, die im sogenannten Jugendschutzlager Uckermark gefangen waren. Dieses Lager wurde verwaltet vom Konzentrationslager und von der Kommandantur Ravensbrück, wurde aber bewacht von der Kriminalpolizei und von der weiblichen Kriminalpolizei. Das heißt, hier haben nochmal junge Frauen und Mädchen einen ganz anderen Weg in ein Lager gefunden, indem sie über die Fürsorge und über die Gefangenschaft durch die weibliche Kriminalpolizei in dieses Lager kamen, um dort als deviante Jugendliche und junge Frauen der Gesellschaft wieder zugeführt zu werden. Die Situation in dem Lager war ähnlich wie im Konzentrationslager und sie haben auch Zwangsarbeit bei Siemens geleistet, aber es unterstand einer anderen Institution. Und ich finde es immer wichtig zu sagen, dass auch andere Institutionen als die SS Verfolgung massiv verfolgt hat und an der Verfolgung des Nationalsozialismus beteiligt war. So, also wir haben diese 3 Teile des Lagers und die Häftlinge verteilen sich dann auch immer mehr auf die Außenlager und in den letzten Monaten des Lagers ist es häufig so, dass Frauen und Kinder in das Lager kommen und Männer dort vielleicht nur einige Tage sind, um dann für die Zwangsarbeit in ein anderes Lager zu kommen. Das sind Schätzungen, die der Historiker Bernhard Strebel vor allem vorgenommen hat, gehen von etwa 28.000 Gestorbenen, Ermordeten und Hingerichteten aus insgesamt. Und der größte Teil dieser getöteten Menschen ist in der letzten Phase des Lagers umgekommen.
Wenn man jetzt zu Ihnen in die Gedenkstätte geht, was kann man sehen, was kann man lernen? Und für mich als Geschichtslehrer auch immer ganz wichtig zu wissen, was sind Ihre Angebote, wenn ich da mit einer Schulklasse zu Ihnen komme?
Wenn Sie nach Ravensbrück fahren, dann kommen Sie über die Straße der Nationen auf das Gelände und Sie orientieren sich wahrscheinlich erstmal rechter Hand an dem Informationszentrum, in dem Sie Bücher kaufen können, erste Informationen bekommen, vielleicht auch einen Audioguide, wo Sie vielleicht mit Ihrer Gruppe auch den Guide, die Guidin treffen wollen. Sie sehen aber linker Hand die Häuser, die für die Aufseherin gebaut worden sind. Und diese Häuser und vor sich sehen Sie dann auch die Kommandantur. Wenn Sie links weiter den Hang hochgucken, sehen Sie ein Familienhäuser, in denen der Kommandant und die höheren SS-Funktionäre gelebt haben. Das heißt, Sie sehen erstmal, wenn Sie nach Ravensbrück kommen, die Welt der SS. Und noch gar nichts, was mit dem Konzentrationslager, mit dem Häftlingsgelände zu tun hat. Und darum kommt diese Frage nach: Wie war das hier? Wie war das für Frauen hier zu arbeiten? Wer waren diese Frauen eigentlich? Diese Fragen kommen sehr, sehr schnell. Und darum ist bereits in den 90er Jahren das erste Konzept entstanden, warum es in Ravensbrück eine Ausstellung zu Täterinnen, zu Aufseherinnen geben sollte. Das war sehr umkämpft zur damaligen Zeit, weil diese Gedenkstätten an den Orten der ehemaligen Lager vor allem jetzt aus der Perspektive der Verfolgten erzählt werden sollten und nicht aus der Perspektive der Täter. Wir kennen auch heute die Diskussion über Fotografien, die von Tätern oder von der Mitläufergesellschaft gemacht wurden, dass die skeptisch betrachtet werden, weil es eben nicht die Perspektive der Verfolgten ist. Gleichzeitig ist es ganz oft die einzige Perspektive, die wir vielleicht als Fotografie haben. Aber man muss es benennen. Und aus dieser Diskussion heraus ist dann in der Tat in dem Jahr 2004 die erste Ausstellung über Aufseherinnen in Ravensbrück entstanden. Es war auch die erste TäterInnen-Ausstellung in einer KZ-Gedenkstätte. Und die befindet sich in der zweiten Reihe dieser Aufseherinnenhäuser im zweiten Gebäude. Also dass wir wirklich nochmal ein eigenes Gebäude haben. Sie ist dann im Jahr 2020 nochmal neu eröffnet worden mit einer Überarbeitung. Und die Ausstellung soll wirklich nochmal zeigen, was Frauen, wie Frauen dort gelebt und gearbeitet haben, was Frauen dazu gebracht hat, dort zu arbeiten und wie ihr Alltag in einem Konzentrationslager aussah. Denn es ist sehr, sehr wichtig, über das Leben der Verfolgten zu wissen, über die Art und Weise, wie sie gefoltert worden sind, wie sie inhaftiert worden sind, wie sie sich vielleicht selber versucht haben zu wehren. Wir lernen unglaublich viel über die Kraft von Menschen, über Strategie von Tätern. Aber wenn wir verstehen wollen, wie es zum Nationalsozialismus kam, dann müssen wir uns auch die Täter und die Gesellschaft angucken. Denn wir werden es nicht über die Geschichte der Verfolgten verstehen lernen. Da lernen wir andere Dinge. Und darum ist es für viele Gedenkstätten, aber eben auch Ravensbrück wichtig, beides zu zeigen und beides in den Fokus zu nehmen. Und darum gibt es diese Ausstellung über die Aufseherin bereits im Vorfeld der Gedenkstätte. Es gibt eine weitere Ausstellung über die höheren SS-Funktionäre in der ehemaligen Villa des Kommandanten oder der Kommandanten, wo wir zum Beispiel auch zeigen können, dass das Kinderschlafzimmer mit dem Balkon davor direkt auf die Lagerstraße gezeigt hat. Das heißt, bereits die Kinder haben gesehen, wie die Häftlinge aus dem Lager gingen und in das Lager hineingingen. Es gab überhaupt gar kein Schuldbewusstsein. Und das war richtig. Wurde den Kindern auch so beigebracht, dass es Menschen gibt, die inhaftiert werden müssen und die vielleicht auch vor den Augen der Kindern geschlagen wurden. Wir wissen nicht genau, was die Kinder gesehen haben, weil diese Menschen auch uns wenig erzählt haben. Aber es ist ein Redeanlass, der unglaublich wichtig ist und der auch zeigt, welche Handlungsspielräume auch die Täterinnen und Täter im Lager hatten. In der ehemaligen Kommandantur selber finden wir die Hauptausstellung zum Lager, die in der Tat ziemlich groß ist, nämlich über beide Stockwerke verteilt ist. Die erzählt in eigentlich ein bisschen wie ein Buch die gesamte Geschichte des Lagers, aber auch die Nachgeschichte. Das heißt, wir lernen dort auch was über die Befreiung, über die Situation von Überlebenden, wenn sie nach Hause kamen, über die Gründung der Gedenkstätte, über die Selbstaktivierung von ehemaligen Häftlingen, wie sie in den späteren Gesellschaften in ihren Ländern auch gewirkt haben. Wir lernen aber auch etwas über Zwangsarbeit, über die Außenlager, über Kinder im Lager, über Kunst im Lager, über Widerstand. Wir haben einen Teil, wo Menschen aus den unterschiedlichen Ländern auch etwas wirklich über ihr Land und die Häftlingsgruppe aus ihrem Land lernen können, weil das ganz oft auch der Anlass ist, sich mit Ravensbrück zu beschäftigen. Und wenn sie dafür dann einen Blick haben, wie ist es eigentlich Menschen aus meinem eigenen Land hier ergangen, dann hoffen wir, dass wir in dieser ja, an der Geschichte Ravensbrücks orientierten Erzählung, dass sie auch den Blick für andere Gruppen, für andere Länder, für andere Frauen aus anderen Ländern und Männern auch bekommen. Es gibt hinten im Zellenbau noch die Gedenkräume der einzelnen Länder, nicht aller Länder, die in den 80er Jahren eingerichtet worden sind. Im Keller finden wir die Haftzellen, die uns einen Eindruck vermitteln, wie dort Frauen strafverschärft aus dem Lager inhaftiert worden, wie Frauen und Männer vor ihrer Hinrichtung dort in eine Zelle kamen. Wir können aber auch erfahren, dass Frauen, die als Sonderhäftlinge nach Ravensbrück kamen, dass die dort inhaftiert waren. Und wir haben eine ganze Anzahl von Angehörigen aus dem deutschen Widerstand, die auch in Ravensbrück inhaftiert waren und unter denen nicht wenige Männer. Also wir finden James Graf von Moltke und andere, die im Zuge des 20. Juli inhaftiert wurden. Die waren vor allem dort, weil sie in Drögen, also kurz vor Fürstenberg, in der ehemaligen Polizeischule verhört worden sind, aber auch in Ravensbrück. Also hier haben Verhöre stattgefunden und viele dieser Frauen und Männer, die inhaftiert waren, Elisabeth von Tadden, andere, Julius Leber, sind dann später in Plötzensee hingerichtet worden. Das heißt, wir können uns einfach auch nochmal vorstellen, was es bedeutet, ein eigenes Gefängnis in einem Konzentrationslager zu haben. Wir sind dabei, noch zu entwickeln, wie wir das auch vielleicht mit einer Audiospur nochmal vermitteln können. Es gibt aber auch eine Ausstellung, die darüber berichtet. Sie sehen, wir haben einige Ausstellungen. Es gibt hinten in der Weberei eine Ausstellung, die es schon seit sehr vielen Jahren gibt und die wir gerne erneuern möchten, auch über die textile Zwangsarbeit im Lager. Und wir haben in den Gebäuden, in denen die SS-Aufseherinnen gewohnt haben, dort ist heute unsere internationale Jugendbegegnungsstätte. Das heißt, wir haben vor Ort 95 Übernachtungsplätze, die es uns ermöglichen, auch mit Gruppen länger vor Ort zu sein. Und wir haben immer mehr Schulen, mit denen wir Programme haben. Das heißt, sie kommen mit ihren mittlerweile 9. Klassen nach Ravensbrück oder 10. Klassen, um dort das Thema Nationalsozialismus zu vertiefen. Sie bleiben oft für 3 Tage, um nicht nur eine Führung mitzumachen, sondern das Gelände sich auch selber zu erschließen, miteinander ins Gespräch zu kommen, zu vertiefen, vielleicht auch eine praktische Aufgabe zu haben, indem sie eine kleine Ausstellung machen, indem sie sich mit Dokumenten beschäftigen, indem sie einen Podcast machen, Filme aufnehmen. Es gibt ganz viele Möglichkeiten und unsere Bildungsabteilung, die leider relativ klein ist, mit 4 Personen und den freien Geist, aber unsere Bildungsabteilung versucht da auch wirklich immer sehr darauf einzugehen, was das Vorwissen der Gruppen ist. Welche Wünsche sie auch haben. Das heißt, wir versuchen hier auch wirklich individuell qualitative Bildungsarbeit zu leisten und hier eng zusammenzuarbeiten. Und natürlich gibt es auch die Gruppen, die kommen, weil sie erstmal einen ersten Eindruck haben wollen, erstmal eine Führung haben wollen. Viele kommen wieder. Ravensbrück liegt mitten in einem Tourismusgebiet. Das ist die Seenlandschaft hier in der Nähe von Fürstenberg, die an die Mecklenburgische Seenplatte dann anknüpft. Das heißt, hier kommen viele Radsportler, hier kommen viele Kajakfahrende, Segler, die Interesse die vielleicht den Namen Ravensbrück kennen, aber sich nicht bewusst waren, dass dieses ehemalige Lager in der Nähe ihres Campingplatzes ist. Und die kommen, um sich das anschauen. Viele schauen sich es erstmal an, viele kommen aber auch wieder. Und genauso der Radweg Berlin-Kopenhagen führt genau an der Gedenkstätte vorbei. Es gibt sogar einen eigenen Zugang von diesem Radweg. Das heißt, dass Menschen, die auf dem Fahrrad sind, vielleicht Interesse haben, sich auch die Gedenkstätte anzuschauen, ihr Fahrrad abzuschließen, sich umschauen. Und ich weiß das aus eigener Erfahrung. Ich mache in meinem Urlaub vielfach Radtouren und nehme sowas auch wahr. Es sind ja oftmals Menschen, die in ihrem Leben viel sitzen, die dann in ihrem Urlaub sich bewegen wollen. Und von daher sind darunter auch sehr viele einfach Interessierte, die das auch vertiefen wollen vor Ort. Wir bieten Workcamps an. Wir haben, glaube ich, dieses Jahr 10 Workcamps geplant, die auch vielfach international sind. Wir arbeiten jetzt mit der Denkmalpflege zusammen, um einen Fußboden einer Baracke, den wir gefunden haben, zu begradigen, aber auch wieder zu verdecken, damit er auch geschützt ist. Wir arbeiten mit einem Oberstufenzentrum in einem Ausbildungszentrum im Hennigsdorf zusammen, die gerade mit uns und der Jugendbegegnungsstätte eine Trockenmauer saniert haben und das unter Denkmalaspekten. Wir arbeiten eng mit der Ausbildungsstätte von Siemens zusammen, die 2 bis 3 Seminare im Jahr haben und das ehemalige Siemens-Gelände, das nicht direkt zur Gedenkstätte gehört, aber dort einen Rundgang entwickelt haben mit Unterstützung unserer Bildungsabteilung, die dort einen über 3 Jahre ein Modell entwickelt haben über das Siemens-Lager, bei dem man sich informieren kann. Das heißt, wir haben da eine ganz enge Kooperation mit verschiedenen Ausbildungsstellen von Siemens auch. Und ja, das versuchen wir an der Stelle zu erweitern.
Zum Abschluss, wir erleben in den letzten Jahren einen zunehmenden Rechtsruck in der Gesellschaft und da würde es mich auch interessieren, ob und wie das Ihre Gedenkstättenarbeit beeinflusst.
Das Anzweifeln von einer sichtbaren Gruppe in der Gesellschaft, dass der Nationalsozialismus ein massives Verbrechen ist, an das wir weiter erinnern wollen und müssen, das merken wir auch in den Gedenkstätten. Zum einen haben wir viele Anfragen aus der Presse, aber auch aus der Gesellschaft, wie wir damit umgehen. Es sind nach den Wahlerfolgen, gerade in Ostdeutschland, viele Schulen auf uns zugekommen, gesagt haben, wir möchten sehr schnell mit unseren Schülerinnen und Schülern in die Gedenkstätten kommen, nach Ravensbrück kommen, damit sie verstehen, dass das, was vielfach aus rechtsextremer Seite kommt, dass das nicht der Wahrheit entspricht, dass es wichtig ist, an den Nationalsozialismus zu erinnern. Wir beobachten aber auch in den Gruppen, dass sich gerade Schülerinnen und Schüler mehr trauen, auch das, was die Guides erzählen, in Frage zu stellen oder rechtsextreme Sprüche zu machen an der Seite oder rechtsextreme Aufkleber zu hinterlassen, im letzten Jahr 3 Tage hintereinander. Das merken wir schon. Es ist nicht die Mehrzahl der Gruppen und das ist ganz wichtig zu beobachten, aber es verunsichert durchaus. Und wenn wir merken, dass das eine die Infragestellung der Verbrechen des Nationalsozialismus sind, das andere aber Ausländerfeindlichkeit, dann trauen sich vielfach Gruppen aus größeren Städten, in denen ein größerer Anteil von Schülerinnen und Schülern ist, die einen Migrationshintergrund haben, dann trauen sich diese Gruppen eben auch vielleicht nicht mehr nach Brandenburg. Und dieses Problem haben wir gerade, dass Gruppen durchaus mit uns ins Gespräch kommen und sagen, oder Schulen, kann ich mich eigentlich trauen, mit meinen Schülerinnen und Schülern, die sichtbar keine Bio-Deutschen sind, aber vielleicht in Berlin geboren wurden, kann ich mich trauen, mit denen nach Ravensbrück zu kommen. Und das ist ein massives Problem. Und hier sehe ich, dass Gedenkstätten eigentlich nur so gut sein können, wie die Gesellschaft, die sie umgibt. Also wenn Schülerinnen und Schüler in den Umgebungsstädten vielleicht angepöbelt werden, dann können wir das als Gedenkstätten kaum gerade rücken. Und hier ist die gesamte Gesellschaft mit den Gedenkstätten zusammen verantwortlich. Und wir tun da gerne unseren Anteil und möchten aus dem Grund auch gerne eng mit den Gesellschaften und mit der Zivilgesellschaft zusammenarbeiten. Und ich möchte aber an der Stelle auch sagen, dass Ravensbrück nicht so stark davon beeinträchtigt ist wie andere Gedenkstätten. Gerade in Thüringen oder auch in Sachsenhausen. Also wir merken, dass es weniger ist. Ich vermute, es hat ein bisschen was mit der Haft von vor allem Frauen zu tun, dass damit auch ein Stück weit die Dramatik rausgenommen worden ist, dass aber auch mehr Unwissenheit darüber besteht. Viele wissen einfach über Ravensbrück weniger Bescheid. Und es hat durchaus was damit zu tun, dass Ravensbrück sehr lange nicht im Mainstream der Wissenschaft war und dass die Forschung zu Ravensbrück eigentlich auch erst in den 90er Jahren wirklich begonnen hat. In der DDR gab es nicht viel Forschung zu Ravensbrück und als in den 90er Jahren die Forschung zu Ravensbrück begann, hat die eher abseits des universitären Mainstreams stattgefunden und mehr in Gruppen, die zugleich auch sich feministisch organisiert haben, durchaus auch innerhalb von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, aber in anderen Zusammenhängen. Und dass heute Fragen von Geschlechtergeschichte, von Frauenhaft, von inhaftierten Gruppen, von denen lange nicht gesprochen wurde, dass das stärker auch in den Fokus der Ausbildung an den Universitäten und hoffentlich auch in den Schulen passiert, das ist wirklich eine ganz neue Entwicklung.